mache ich einen Rückblick oder mache ich einen Ausblick oder mache ich das, was mir gerade so auf dem Herzen liegt, was ich euch schon immer mal sagen wollte. Und so wird dieser Gottesdienst wahrscheinlich ein bisschen von allem. Wir machen einen Rückblick auf das Jahr, wir sehen ein paar Bilder nachher, einen Ausblick und dabei erzähle ich euch einfach, was mir so gemeindetechnisch ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht vergaloppiert und wird zu lang. Womit habt ihr euch dieses Jahr beschäftigt? Und damit meine ich nicht so das Alltägliche, dieses, was gibt es heute zu Mittag oder wohin fahren wir in Urlaub? Nein, das ist nicht das, was ich meine. Nein, ich meine eure großen Themen, die Themen, die euch so prägten oder durch die ihr geprägt wurdet. Also wart ihr aktiv, wart ihr passiv? Die Dinge und Gedanken, die ihr vielleicht auch nicht eigenständig beeinflussen konntet. Und wie viel davon war Jesus-spezifisch? Wie oft standet ihr an seiner Krippe und konntet sagen, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nichts ersehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich an Beten stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Welche Erfahrung habt ihr mit Jesus, mit unserem Herrn und Erlöser in diesem Jahr gemacht? Und wenn ihr welche gemacht habt, welche? Und habt ihr es weitererzählt? Frei nach so einem anderen alten Lied. Erzählet es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Habt ihr es weitererzählt? Wenn nein, wenn du meinst, dass Jesus dich nicht angesprochen hat, wenn er dich nicht geprägt hat, wenn dieses Jahr so gleichförmig war, bist du sicher? Woran machst du das fest? Selbst wenn du meinst, dass das mit Gott und Jesus und der Krippe einfach nur eine schöne Geschichte ist, aber überhaupt keinen Bezug zu deinem Leben hat, bist du dir sicher? Ich glaube, dass allein die Tatsache, dass du hier heute Morgen sitzt, schon ein Anzeichen dafür sein kann, dass du etwas mit Jesus erlebst. Wie ich darauf komme? Nun, in Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und er steht ja nicht nur zur Weihnachtszeit vor unserer Tür, auch wenn noch so ein altes Kirchenlied diesen Eindruck erwecken könnte, weil es immer nur zur Weihnachtszeit gesungen wird. In dem Macht hoch die Tür, das Tor macht weit, heißt es, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. In diesem einen Vers eines altmodischen Liedes, das von einem Dichter gedichtet worden ist, den die meisten von uns noch nie gehört haben, in einer Gegend, die wir so aus dem Westerwald heraus, die wir ja der Nabel der Welt sind, als abgelegen am Rande der Zivilisation sehen würden, Ostpreußen. An diesem einzelnen Vers ist ja die ganze christliche Botschaft enthalten. Mal einfacher geht es kaum noch. Jesus klopft ganz aktiv an deine Herzenstür, an deine Tür. Und wir werden ganz passiv durch die Gnade errettet, wenn wir das einzige Aktive tun, was wir tun können, nämlich Jesus einlassen, unsere Herzenstür aufmachen. Vor kurzem haben wir ein Buch geschenkt bekommen, eines schwedischen Autoren, Thomas Sjödin, wurde vor kurzem hier schon mal erwähnt. Ein Buch, in dem viele kleine Glossen und Anmerkungen rund um das Leben zusammengefasst sind. In einer dieser Geschichten geht es auch um das Hier und Heute und das wird mit einem Navi verglichen. Wir sind so damit beschäftigt, dem Heute einen Sinn zu geben, schreibt er da, dieses ganz aufmerksam dieses Heute zu leben, ja, so nach dem Motto Carpe Diem, nutze den Tag, und darüber das Gestern aus dem Blick verlieren und dem Morgen gar keine Beachtung schenken. Und das ist eben wie ein Navigerät von heute. Wir sehen meistens nur einen ganz kleinen Ausschnitt, weil wir das so herangezoomt haben, diesen Maßstab so groß gewählt haben, dass wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehen. Und erkennen nicht, dass es uns auch falsch führen kann, wenn wir die Koordinaten falsch eingeben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Altenkirchen eintippt, dass ihr nicht im Westerwald landet, sondern in Rügen? Eigentlich ja nicht, ne? Man weiß ja, der Westerwald da, Rügen da, kann nicht passieren. Doch, passiert. Ist schon passiert. Wir brauchen den größeren Überblick, um zu wissen, dass wir richtig geführt werden. Wir brauchen den größeren Überblick, um in unserem Leben Gottes Führung zu sehen. Was heute vielleicht eine belanglose Begegnung ist, das erweist sich in der Zukunft vielleicht als eine entscheidende Weggabelung unseres Lebens. Und dann ist das gut, dass wir uns auch an das Gestern erinnern. Und dafür brauchen wir aber auch immer wieder Zeiten der Oasen, der Ruhe und der Besinnung, Zeit, die nicht verplant ist. Ich habe mal den Begriff der Zwischenzeit gehört. Sie bezog sich auf die Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Die Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Eine Zeit des Nicht-Mehr und des Noch-Nicht. Eine sehr geistliche Zeit. Aber wenn man es genau nimmt, sind wir auch jetzt in einer solchen Zeit, nur ist es nicht ganz so geistlich, sondern ein bisschen weltlicher. Weihnachten ist vorbei, die Festtage liegen hinter uns und die freien Tage und Silvester ist noch nicht gekommen und damit ist der Start eines neuen Jahres noch nicht erfolgt. In dieser Zwischenzeit macht die Schule Weihnachtsferien. Viele Betriebe haben nur so eine Notbesetzung, es wird die Zeit für Reparaturen genutzt, mit kleiner Mannschaft. Es lohnt sich nicht so richtig, viele haben Urlaub und mit wenig Urlaubstagen kann man eben auch lange Urlaub machen. Auch deswegen finden aber gerade jetzt viele Begegnungen statt, weil alle gleichzeitig Zeit haben. Verwandte treffen sich, alte Freunde, die inzwischen über große Distanzen verstreut sind. Man ist ein bisschen losgelöst vom Alltag und redet über das Gewesene, das Frühere und frischt vielleicht Erinnerungen auf. Sprichst du dabei auch über deine Erfahrungen mit Jesus? Und sprichst du dabei auch über deine Erfahrungen mit Jesus? Merkt ihr den Unterschied? Ich meine nicht nur den Austausch mit anderen über deine Erfahrungen, sondern auch den Austausch mit Jesus. Sprichst du mit ihm, wie du es empfunden hast, als er an deine Tür geklopft hat, wenn du es gemerkt hast? Sprichst du mit ihm über deine Enttäuschung, als er scheinbar deine Gebete in der Vergangenheit nicht erhört hat, es einfach nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast? Sprichst du mit ihm über deine Trauer, weil du einen geliebten Menschen verloren hast? Über deine Freude, über das Glück, was du empfunden hast in diesem Jahr. Über deine Vorsätze und was aus ihnen geworden sind. Kennt ihr noch die Jahreslosung von diesem Jahr, 2019? Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist schon sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es euch ging mit dieser Jahreslosung. Mich hat es das ganze Jahr beschäftigt. Vielleicht, weil ich einfach auch das Vorrecht hatte, am Jahresbeginn darüber zu predigen. Und dann beschäftigt man sich ja nochmal ganz anders mit so einem Psalmenwort, mit so einem Vers. Der Grundgedanke, mit dem sich der Psalmist ja beschäftigt hatte, war ja, was muss ich tun, um ein gottgefälliges Leben zu führen? Seit dem Neuen Testament wissen wir, dass wir nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, allein durch die Gnade. Wir können nicht mehr und nicht weniger dazu tun. Wir sind gerettet allein durch Gnade. Aber wir haben einen Auftrag. Wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Wie werden wir immer ähnlicher? Jesus sagt zum Pharisäer in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das eine hängt neben dem anderen, das eine hängt neben anderem, mit dem Bibellesen zusammen, mit dem Gebet, dem Trachten nach dem Reich Gottes. Das andere hat auch mit Gemeinschaft zu tun und damit auch mit unserer Gemeinde. Bist du Christus in diesem Jahr 2019 ähnlicher geworden? Kannst du Gott für die Veränderungen danken, die mit dir einhergegangen sind? Durch einen Rückblick sehen wir, erkennen wir Veränderungen in unserem Leben. Wir sehen gleich Bilder aus dem zurückliegenden Jahr, aus unserer Gemeinde. Das frischt unser Gedächtnis ein wenig auf, was in unserer Gemeinde so alles gelaufen ist. Wir hatten ja zum Beispiel Predigtreihen über den Epheserbrief oder über Nehemia. Wir hatten 3 Tauffeste in diesem Jahr. Ein schönes Sommerfest. Bist du Gott, bist du Jesus Christus dankbar? Nehmt die Zeit wahr, in der die Bilder gezeigt werden und überlegt, worüber und wofür ihr dankbar sein könnt. Nachher werden wir dann eine Zeit in der Gebetsgemeinschaft haben, in der wir Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können, sagen können. Still für sich oder laut für alle. Frei nach dem Motto, jeder kann und keiner muss. Einfach das, was Gott euch so aufs Herz gelegt hat. Als kleine Stimulanz wollen wir aber zunächst erstmal noch das Lied singen, erzählt von der Größe Gottes. Eine Aufforderung, wie wir es schon im ältesten Teil der Bibel lesen können. Im Psalm 91 heißt es: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir, bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Wir hatten noch eine Taufe mit Abraham und Barbara. Glaubensland fehlt, die ganzen Hauskreise, Bilder von unseren Diensten, die man immer so nicht sieht. Kaffeedienst, Spüldienst, Haus und Hof und wie sie alle heißen. Ich finde es einfach schön. Ganz überwältigt. Ganz schön was los in unserer Gemeinde. Vielleicht habt ihr euch ja auf dem einen oder anderen Foto ja auch wiedererkannt. Vielleicht nicht bei den Bildern von der Jugend oder bei den Bildern von Fräulein Wundervoll. Aber vielleicht beim Sommerfest oder bei den Aufräumaktionen. Oder warst du vielleicht bei den Aktivitäten gar nicht dabei? Was ist das denn? Das wäre aber schade. Manchmal möchte man ja gern, aber kann nicht. Im bereits erwähnten Buch des schwedischen Autors steht folgender Satz, und der trifft nicht nur auf unser Gemeindeleben zu. Mit jedem neuen Menschen eröffnet sich die Möglichkeit, das Dasein aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mit jedem neuen Menschen eröffnet sich die Möglichkeit, das Dasein aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist ja gerade das Schöne an Gemeinde. Hier trifft man jede Woche neue Perspektiven. Jede Woche Menschen mit eigener Geschichte. Gläubige mit anderen Erfahrungen. Hier muss sich keiner größer oder kleiner machen, als er ist. Man braucht weder Schauspieler noch eine Maske tragen, denn es nützt ja nichts. Gott sieht in unser Herz und er kennt dich. Noch ein Zitat von Peter Strauch: Die Gemeinde Jesu ist der Raum für Sünder und nicht für Selbstgerechte. Und das ist ja das Schöne an Gemeinde. Man trifft immer wieder Leute, erkennt die eigene Position und kann sie verändern. Weil man merkt, oh, da bist du vielleicht doch ein bisschen abgerutscht. Gott hat uns geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit und nicht zum Lobpreis unserer Erfolge. Gott hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist ja der eigentliche Sinn unseres Lebens, wenn man mal genau hinguckt. Und Gemeinschaft mit ihm haben wir auch, wenn wir eben Gemeinschaft miteinander haben. Nicht einfach nebeneinander her, sondern in Herzlichkeit und in geschwisterlicher Liebe, wie Paulus in Römer 15 schreibt. Oder in Philipper 2: Begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus, Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Natürlich ist das ein hehres Ziel, das wissen wir alle. Und dass das alles auch in einer Gemeinde nicht so einfach ist, auch das können wir ja in der Bibel nachlesen. Und Paulus hat ja ganz viele Briefe geschrieben und darin geht es fast immer auch um Probleme, die in einer Gemeinde herrschen. Wir Menschen sind nun mal in der Regel so gestrickt, dass wir meinen, wir seien der Mittelpunkt der Welt. Also jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist sozusagen seine eigene Sonne, um die sich alles andere dreht. Das ist einfach so. So ist der Mensch. Und wir können es dann meistens, wenn wir uns nicht darauf einlassen, gar nicht verstehen, wenn es Menschen gibt, die anders ticken, anders leben, anders reden und anders glauben. Und ich schließe mich da gar nicht aus. Auch mir geht das so. Meine Art des Glaubens ist doch die richtige. Wie können andere das denn nicht so sehen? Das verstehe ich nicht. Merkwürdig. Aber ohne die Korrektur durch das Wort und ohne das Gebet und die Gemeinschaft mit euch allen Heiligen sind wir da gar nicht in der Lage zu erkennen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Wie kannst du sonst sicher sein, dass der Gott, den du anbetest, wirklich der eine ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat und der dich und mich liebt, so wie wir sind? Oder betest du eigentlich schon den Gott an, den du gerne hättest, der dir an allem Recht gibt? Oder hast du noch einen anderen Gott, den du anbetest, weil er dir Stärke und Unabhängigkeit verspricht, zu geben scheint? Martin Luther schreibt eindrücklich: Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran hängt dein Herz als erstes? An dem Geld, Schönheit, Unabhängigkeit, an deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern? Stellt euch mal ganz ernsthaft in dieser Hinsicht die Inselfrage: Was nehmt ihr mit, wenn ihr auf eine einsame Insel müsst? Kommt die Bibel daran vor? Ist die Bibel dabei? Ich denke, dass jeder in seinem Glaubensleben Schwankungen durchmacht. Das ist wie bei Petrus. Ja, mal voller Glauben, da kann er über Wasser laufen. Dann wieder voller Zweifel und er trinkt fast. Mal voller Glaubensmut und mal voller Angst, wie bei der Verleugnung. Wann vertrauen wir? Wann glauben wir Gott und wann vertrauen wir und glauben wir uns eher selber? Der evangelische Theologe Helmut Thielicke, der wunderbare Bücher zum Beispiel über das Vaterunser und über das Abendmahl geschrieben hat, sagt dazu: Wir zweifeln an Gott in dem gleichen Maße, wie wir an uns selbst glauben, und wir glauben unbändig an uns selber. Und damit das nicht geschieht, hat Gott, hat unser Herr Jesus, die Gemeinde gegründet, kann man so salopp mal sagen. Die Gemeinschaft der Heiligen, den Ort der Übung in Demut und in Nächstenliebe. In dem Hebräerbrief heißt es in Kapitel 10, Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Weil wir füreinander verantwortlich sind. Man kann sein Christsein nicht alleine leben. Ich höre immer wieder, ich brauche nicht in den Gottesdienst gehen. Ich höre lieber eine Predigt im Internet, das bringt mir mehr. Oder ich höre eine Lobpreis-CD, da bin ich so richtig drin in der Nähe Gottes. Die Woche war so anstrengend, ich muss mal gerade ausschlafen. Das ist ja alles kein Beinbruch. Kann man alles mal machen. Mal. Aber nicht, wenn es zur Regel wird. Der Hebräerbriefschreiber kannte nicht unsere Gründe. Aber was er schrieb, ist zeitlos, da es vom Heiligen Geist inspiriert war. Denn der zuvor zitierte Text geht folgendermaßen weiter. Deshalb, also weil wir füreinander verantwortlich sind, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Nehmt es einfach als ein Wort der Ermahnung, wenn ihr euch ertappt fühlt, als ein Wort der Ermutigung, wenn ihr diese Verantwortung seht und als Last empfindet. Nehmt es als Wort, das Wort als Bereicherung, dass Gott uns dafür mit allem ausstatten wird, was wir brauchen. Er ist treu und gerecht. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen für die Gemeinschaft der Heiligen als eine Gemeinde, in der gemeinsam gelacht und gelitten, manchmal vielleicht auch gestritten und getrauert wird. Ein Ort der Annahme und der Nächstenliebe, ein Ort der Erkenntnis und der Unterweisung. Und ich bin dankbar, dass in dieser Gemeinde, die es in diesem Jahr auch erkennbar war, sichtbar, erlebbar. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch, so wie er hier sitzt, so wie er hier ist, weil ihr euch vielfältig einbringt. Und ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch, in dem wir wieder Predigtreihen haben, zum Beispiel zum Heilsplan Gottes, in dem wir gemeinsam feiern, gemeinsam Zukunft gestalten. So ganz praktisch auch mit unseren Bauplänen. Eins bleibt aber gleich. Vor allem ist Gemeinde der Ort des gemeinsamen Lobens und Dankens, des Bittens und Fürbittens und des Segnens. Und das wollen wir eben auch gleich gemeinsam tun in einer Gebetsgemeinschaft. All die Dinge vor unseren Herrn bringen, die uns jetzt bewegen und dann anschließend in einer Lobpreiszeit ihn mit unseren Liedern ehren. Das Lob Gottes bringt den Himmel auf Erden, hat schon Johann Onken gesagt, noch so ein alter Kirchenmann. Und am Ende dieser Gedanken, am Ende dieses Jahres und als Ausblick auf das kommende Jahr, zum Abschluss noch eine Ermutigung aus Lukas 10, Vers 20. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Amen. Und jetzt wollen wir eine Zeit der Gebetsgemeinschaft haben, eine Zeit des Gebets, laut, leise, wie es euch danach ist. Und auch wenn es längere Strecken sind, in denen es ruhig ist, lasst euch da nicht von irritieren. Und irgendwann mache ich dann den Abschluss. Wer will, kann dazu aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, wie es euch danach ist.